Werbung.
Okay, ich und mein Partner, wir sind im Urlaub echt zwei verschiedene Menschen. Ich tanke Ruhe, er sammelt Erlebnisse. Auf AIDA müssen wir uns nicht entscheiden. Wir genießen Momente zusammen. Landgang, Sonnenuntergang, Dinnerdate. Und wenn einer zwischendurch Ruhe braucht und der andere noch was erleben will, ja auch perfekt. Alles ist da. Wir bleiben nah und haben danach wieder Zeit für uns. Mehr Infos im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur bei Kapital. Es wird kälter und schneller dunkel da draußen und damit beginnt traditionell in Deutschland ja die Jahreszeit der Bücher und des Lesens, wenn man so will. Den meisten Menschen macht es einfach mehr Spaß, auf dem Sofa in der Wohnung zu lesen, wenn es draußen etwas kühler ist, als unter einer gleißenden Sommersonne. Und dann kommt ja irgendwann auch noch Weihnachten, also ein Fest, an dem seit jeher sehr viele Bücher verschenkt werden. Nun steckt diese Branche des Buchhandels in einer sehr merkwürdigen Lage. Einerseits geht es dem Handel nicht gut. Inhabergeführte Buchläden machen zu, es wird einfach weniger gekauft und wahrscheinlich insgesamt auch tatsächlich weniger gelesen. Andererseits aber führen Trends in den sozialen Medien auch dazu, dass Bücher eine Art schrilles und ziemlich buntes Revival erleben. Es gibt auf TikTok ein Genre, das sich BookTok nennt, hat sich als eigenes Genre im Grunde genommen entwickelt, also Beiträge, in denen neue Bücher von Menschen mit vielen Followern lautstark angepriesen werden und was dann auch deren Verkauf ankurbelt. Da geht es um richtige bedruckte Bücher, die man in der Hand halten kann, also keine E-Books. Kommt da also eine neue Kultur ins Rollen oder ist das alles nur eine Popwelle, die schnell wieder vorbei ist? Ich habe über diese und andere Fragen mit Ingo Kretschmar gesprochen. Kretschmar ist seit Juli 2022 Chef von Thalia, der größten Buchhandelskette in Deutschland. Thalia hat 420 eigene Buchhandlungen und hat sich außerdem mit mehreren Partnern verbündet, die die Infrastruktur des Unternehmens nutzen, also praktisch wie so eine Art Franchise-Konzept. Und die Kette ist sehr erfolgreich damit. Im Geschäftsjahr 2024/2025 machte Thalia 2,2 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, in welcher Liga die spielen. Das hat mit einer inhabergeführten Buchhandlung eigentlich nichts mehr zu tun. Und deswegen ist für manche Kritiker dieses Unternehmen selbst so eine Art Gott sei bei uns der Branche, weil das Unternehmen selbst expandiert, während diese kleinen Buchhandlungen an der Ecke schließen müssen. Ingo Kretschmar, mit dem ich gesprochen habe, ist Betriebswirt, arbeitet seit 2006 bei Thalia, wo er als Controller gestartet ist, also als jemand, der auf die Effizienz im Unternehmen achtet. Damals gehörte Thalia noch zur Unternehmensgruppe Douglas, von der es inzwischen wieder unabhängig ist. Und Kretschmar ist seit 2016 in der Geschäftsführung. Herzlich willkommen, Ingo Kretschmar, in unserem Podcast.
Hallihallo, grüß Sie.
Herr Kretschmar, die Anzahl der in Deutschland insgesamt verkauften Bücher ist, wenn ich das richtig gelesen habe, in den vergangenen 10 Jahren so etwa um ein Fünftel zurückgegangen. In der gleichen Zeit ist auch die Zahl der Buchhandlungen stark zurückgegangen. Haben wir es mit einer allmählich sterbenden Branche zu tun da?
Sterbende Branche würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind schon unter Druck. Das Buch ist schon unter Druck. Das Lesen ist generell unter Druck. Nur schauen Sie, ich bin jetzt seit 2016 in der Branche und seitdem wird das Buch oder wurde das Buch immer wieder für tot erklärt. Und es hat schon auch eine starke Beharrungskraft bewiesen. Und nein, aus meiner Sicht ist die Branche unter Druck, aber in keinem Fall dem Untergang gewidmet.
Jetzt würden Kritiker ja wahrscheinlich erstmal sagen, dass Sie als Thalia ja eher profitieren von der Konsolidierung, die da läuft. Also wir sehen kleine, viele inhabergeführte Buchhandlungen, die zumachen. Auf der anderen Seite weisen Sie Rekordumsätze aus. Wenn ich das richtig sehe, haben Sie im vergangenen Geschäftsjahr 2024, 2025, glaube ich, einen Umsatz von 2,2 Milliarden gemacht. Das war deutlich mehr als im Geschäftsjahr davor.
Genau.
Ist es so ein bisschen so, dass Sie so der Profiteur dieser Situation sind?
Also wenn ich immer mal wieder solche Themen oder mir auch begegnen, dann sage ich erst einmal, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Weil am Ende geht es ja darum, dass das Buch in der Gesellschaft weiter stattfindet und dass möglichst viele Menschen, alle Deutschen beziehungsweise alle Menschen in der Dachregion lesen. Und da hilft es natürlich auch uns, wenn es möglichst viele Buchhandlungen gibt. Und da geht es nicht darum, ob da überall Thalia drüber steht, sondern das allererste und das Wichtigste für uns ist, dass die Menschen quasi mit dem Buch in Berührung bleiben. Und dafür ist es unser Ansinnen, dass es möglichst viele stationäre Buchhandlungen gibt, um eben den Kontakt zum Buch zu behalten. So, und das Zweite ist, ich glaube nicht, dass wir die Profiteure von einer Entwicklung sind, sondern ich glaube, am Ende muss man sich immer wieder fragen, warum machen wir andere Umsätze? Warum sind wir im Zweifel mit unseren Like-for-Like-Umsätzen besser als die Branche? Und sich dann halt zu fragen, was kann jemand davon lernen, was wir vielleicht etwas besser machen als der andere? Und die Frage, die, glaube ich, ist deutlich wichtiger und spannender zu beantworten.
Ich glaube, dahinter steht ja auch so ein bisschen so eine romantische Vorstellung dessen, wie Buchhandel stattfinden sollte aus der Sicht vieler Leserinnen und Leser vielleicht, die irgendwie so als die Idealvorstellung, habe ich ehrlich gesagt selbst auch, die kleine inhabergeführte Buchhandlung in ihrem Kiez haben, zu der man geht, wo man den Buchhändler oder die Buchhändlerin vielleicht schon seit 20 Jahren kennt. Und da ist ja so ein bisschen die Furcht dahinter, dass man das verliert, oder?
Ja, nur ich mach's nochmal. Also die Frage ist ja, und ist in der Tat, wir haben die Umsätze gerade angesprochen. Wir haben im letzten Jahr mit 2,2 Milliarden nochmal ein Rekordjahr hingelegt und das und dabei geht's mir gar nicht um die absolute Zahl oder dass ich mich freue, dass wir immer größere Umsätze machen, sondern am Ende muss man sagen, wir sind jetzt das dritte Jahr in Folge mit vergleichbar zwischen 5 und 6% gewachsen. Und die Branche tut sich, Sie haben es gerade erzählt und auch eingeführt, deutlich schwieriger. Und dahinter steht ja die Erkenntnis, dass eben der Großteil der Kunden und Kundinnen und Kunden eben nicht nur das reine Buch kauft, sondern beispielsweise auch ein Geschenke- und Trendartikel dazu kauft oder zu dem Kinderbuch das richtige Spiel. Das heißt also, wenn ich meine Buchhandlung vor Ort zukünftig erhalten will, dann sollte ich als Kunde schauen, dass ich möglichst in die stationären Buchhandlungen gehe und eben nicht nur online kaufe. Und dass aber auf der anderen Seite der Buchhändler sich dem öffnet und sagt, okay, neben dem Buch möchte meine Kundin oder mein Kunde eben noch etwas anderes und dann biete ich das auch an. Mhm. Genauso ist das Thema, wenn wir vielleicht auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, über den neuen Hype im Bereich Young Adult, New Adult oder das Thema English Book oder das Thema Manga. Da gibt es jetzt eine große Anzahl an Kundinnen und Kunden, die genau dieses Genre sucht. Jetzt ist es wichtig für den Buchhändler vor Ort, dass er das akzeptiert und dass er das aufnimmt und eben auch anbietet. Ich spreche jetzt wirklich schwarz-weiß. Wenn ich dann als Buchhändler sage, nein, für mich bedeutet Buchhandel nur das Feuilleton anzubieten, dann muss ich mich nicht wundern, wenn am Ende ein Kunde vielleicht nicht zu mir kommt, sondern zu uns oder zu einem reinen Online-Player.
Vielleicht bevor wir auf die neuen Trends im Buchmarkt zu sprechen kommen, über die ich tatsächlich auch gerne mit Ihnen reden möchte, nochmal ganz kurz auf diesen Umsatzanstieg, der ja bei Ihnen stattgefunden hat. Wo läuft das oder was ist da vor allem der Grund dafür? Wenn insgesamt weniger Bücher verkauft werden, reden wir einfach von höheren Preisen pro Einzelstück oder ist es einfach, dass Sie expandieren, Buchläden hinzunehmen und dadurch den Umsatz ausweiten? Was ist da sozusagen der Grund hinter dieser Entwicklung?
Also es sind zwei oder eigentlich drei Gründe. Das eine ist auf das Buchbezogen haben wir glücklicherweise im letzten Jahr, auch schon im Jahr davor, einen zumindest moderaten Preisanstieg. Der eine oder andere, auch der Zuhörerinnen und Zuhörer, weiß das nicht immer so. Wir haben die Preisbindung, das heißt, wir als Händler dürfen ja die Preise nicht selbstständig anpassen, sind also darauf angewiesen, dass die Lieferanten, die Hersteller, die Verlage in dem Fall, die Preise selbstständig schon anheben. Und da tun sie sich sehr schwer mit. Historisch gesehen, branchenspezifisch. Jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren ungefähr 1,5 bis 2% Preissteigerung. Das heißt, das ist ein Effekt. Der zweite Effekt ist, dass bei uns aber, anders als in der Branche, die Menge der verkauften Titel gestiegen ist. Auch 2,5, 3%. Ich sprach gerade von knapp 6% Umsatzwachstum. Das hängt eben mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Wir gehen auf die Trends, die die Kundinnen und Kunden haben wollen. Also, das Thema Young Adult, New Adult, auch Englisch, Manga. Wir haben wirklich irre Wachstumsraten. auch ein Segment wie Social Media, die neuen Kochbücher, die neuen Ernährungsratgeber und so weiter, die entstehen nicht mehr so wie früher, sondern durch Social Media. Das sind alles Dinge, die bei uns gerne gekauft werden und die dazu führen, dass unsere Absätze steigen. Und der dritte Punkt ist, dass wir eben im Non-Book-Anteil ein recht betrachtliches Wachstum haben. Wir sind im letzten Jahr knapp 20% im Non-Book gewachsen. Und das ist eben der Effekt, den ich auch gerade angesprochen habe, dass eine Kundin oder ein Kunde, der ein Kinderbuch beispielsweise kauft, eben gerne auch das passende Spiel dazu kauft zum Verschenken, beziehungsweise zu dem Buch für den Partner ein nettes Accessoire aus dem Bereich Lesezubehör. Und das können wir auch aufgrund unserer Flächengröße natürlich deutlich besser spielen als der Buchhändler um die Ecke mit 70, 80 Quadratmeter Ladenfläche.
Ja, ich glaube, so eine Erweiterung des Sortiments sieht man ja selbst auch bei diesen kleineren Buchhändlern, von denen Sie gesprochen haben. Also mein Buchhändler um die Ecke verkauft jetzt auch Eier, die er bei sich auf seinem eigenen Hof von den Hühnern mitbringt. Okay. Das ist sicherlich eher ein Ausnahmefall, aber ja, irgendwie auch ein ganz lustiger kleiner Gag. Aber dann lassen Sie uns doch mal vielleicht diese einzelnen Wachstumsbereiche so ein bisschen genauer anschauen. Sie haben das Thema Young Adult ja schon mehrfach angesprochen. Wir hatten, und das geht auch wieder so ein bisschen konträr zu dieser allgemeinen Auffassung, das Buch verschwindet. Wir sehen einen Trend, der auf TikTok, also auf dieser großen sozialen Plattform, stattfindet, in dem junge Influencerinnen und Influencer Bücher bewerben und auch richtig teilweise enthusiastisch bewerben oder auch mal in die Tonne kloppen, also so wie das halt bei Rezensionen stattfindet. Inwieweit hilft Ihnen das im Umsatz schon? Das ist ja auch schwer vorhersagbar, sowas. Da ist man ja auch so ein bisschen angewiesen darauf, was da wirklich passiert.
Also das ist tatsächlich so. Es ist Fakt, dass die am meisten wachsende Zielgruppe genau diese Frauen im Alter zwischen 12, 13, 14 und 25, 26 ist. Das sind genau, und das ist wirklich spannend zu sehen, diese vermeintlich digitale Generation kaufen aber am liebsten und zu knapp 90% haptische Bücher in den Buchhandlungen. Ob nun bei Thalia oder bei anderen, völlig egal. Und das ist immer das, was so schön zu beobachten ist, dass zu jedem Trend es auch ein Gegentrend ist. Und dieses Pendel schlägt immer extremer aus. Und es ist einfach diese digitale Generation, und das sehen wir in Klammern auch bei dem ganzen E-Book-Umsatz, dass diese digitale Generation gerne haptisch kauft. Und die wächst bei uns eben sehr stark und hilft uns, genau diese Entwicklung darzustellen. Natürlich sind die deutlich schwerer vorhersehbar. Deswegen ist das Thema Social Media auch kein kurzfristige Trendbeobachtung, sondern du musst dieses Social-Media-Instrument als langfristige Reichweiten- und Kundenkontaktstrategie wahrnehmen. Du musst in einen permanenten sozialen Austausch mit Influencern, mit der Community einsteigen, um einfach diese Trends frühzeitig zu erkennen, diese Trends zu nutzen für dich, beziehungsweise auch die Möglichkeit bekommen, auf diese Trends Einfluss zu nehmen. Weil natürlich kannst du in einer Interaktion mit einem Influencer über aktuelle Trends, aktuelle Neuheiten diskutieren und die auch zu Trends der Influencer machen.
Sie versuchen das ja. Es gibt ja einen eigenen Thalia-Shop auf TikTok, wenn ich das richtig sehe. Wie läuft der denn?
Wobei, das ist noch was anderes. Das ist dann die Kommerzialisierung des Social Medias. Wo es uns darum geht, ist, dass wir wirklich in einen permanenten Austausch mit den relevanten Influencern kommen, um eben genau beiderseitig eben die Chance zu haben, auf Trends Einfluss zu nehmen und davon zu profitieren. Das Thema TikTok-Shop ist nochmal eine Stufe weiter. In Asien ist es mittlerweile ja gang und gäbe, dass das klassische E-Commerce, wie wir es heute kennen, ich gebe eine URL ein, ich gehe bei Google in die Suche etwas ein oder wie auch immer, weiter zurückgedrängt wird in das sogenannte Social Commerce, wo also Influencer durch Bewerbung den Verkaufsprozess selber in Gang nehmen und du gar nicht mehr klassisch auf eine E-Com-Webseite gehen musst. Dieses Social Commerce ist das erste jetzt entstanden mit TikTok und dem TikTok-Shop. Und uns war es ganz wichtig, und in Klammern, das ist auch ein Zeichen, wie erfolgreich wir sind auf diesem Kanal. Wir waren der erste Händler in Deutschland oder mit einer der ersten Händler, die angesprochen wurden von TikTok. Hey, wollt ihr nicht bei uns auf den TikTok-Shop kommen und eure Produkte anbieten? Und für uns war es wichtig zu verstehen, was passiert denn da eigentlich? Weil das ist ja das Kernelement. Wir müssen verstehen, wie diese Trends der Zukunft funktionieren, um Einfluss nehmen zu können darauf. Und jetzt muss man bislang, ich glaube, wir sind mittlerweile seit 9 Monaten live, Es ist noch sehr verhalten, wirklich sehr verhalten. Es ist nicht das, wo wir wirklich Geld mit verdienen. Aber ich sag's nochmal, das war auch nicht der Grund, sondern der ursächliche Grund oder primäre Grund ist, dass wir verstehen wollen, wie dieses Instrument funktioniert, um zu sehen, hey, was kommt eigentlich da auf uns zu?
Können Sie denn schon sagen, was Sie bisher verstanden haben? Also es läuft ja wahrscheinlich anders, als der klassische Bucherfolg gelaufen ist. Früher hat man einen Verlag gehabt, die hatten einen halbwegs prominenten Autor oder eine Autorin und da konnte man so ungefähr abschätzen, das werden so viele Exemplare werden. Manchmal gab es dann auch Überraschungserfolge, aber es gab eine gewisse Planbarkeit für einen Bestseller. Gibt es das heute auch noch?
Deutlich weniger. Also jetzt sind ja verschiedene Trends mit dazugekommen. Jetzt nehme ich das Thema E-Book nochmal da rein. Das hat natürlich etwas an der klassischen Auflage, an der haptischen Auflage schon mal reduziert. Weil, ich sag mal jetzt eine Zahl, ein Viertel der Neuerscheinungen oder der guten Novitäten werden halt über das E-Book verkauft. Jetzt kommt ein zweiter Effekt dazu, das Thema Hörbuch. Wird auch immer präsenter, immer prominenter. Nimm Spotify. Spotify als Anbieter jetzt auch immer mehr Hörbücher, wo du sagst, das andere Viertel der Neuauflagen wird über das Hörbuch verkauft. Das heißt, du als Verlag hast mittlerweile nur noch die Hälfte der physischen, haptischen Absätze, wie es früher einmal war. Und jetzt kommt dazu, dass das Thema Social Media dabei ist. Weil am Ende, wenn ein Influencer einen Titel hypt, dann wird der plötzlich zu einem Bestseller. Was passiert damit? Und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, sieh das doch als Chance. Weil was für ein Problem hat ein klassischer Verlag heute? Das Problem entsteht immer dann, wenn ich mich immer nur auf meine Neuerscheinung konzentrieren muss. Aber meine ganze Backlist, meine Titel, die seit 2, 3, 4 Jahren laufen, die werden immer weniger gefragt. Jetzt kommt aber durch Social Media der Trend, dass gerade die älteren Bücher immer wieder hervorgehoben werden und gehypt werden. Klassiker. Wir erleben gerade ein Revival des Klassikers. Thomas Mann beispielsweise sind bei uns in ganz vielen Buchhandlungen Bestseller geworden. Und dieser Trend entsteht durch Social Media. Weil heute ein Influencer sagt, Leute, das Buch ist echt super, verkaufen wir es wieder super gut. Und das wird dazu führen, dass wir immer mal wieder jetzt auch sagen, die Spiegel-Bestsellerliste von morgen sind eigentlich die Social-Media-Top-Titel beziehungsweise die, jetzt kurzfristig gedacht, die TikTok-Trends.
Jetzt haben Sie gerade beschrieben, dass einige Klassiker auch ein Revival erleben, tatsächlich offensichtlich ja auch bei Ihnen in den Läden erkennbar. Generell aber ist ja der BookTok-Erfolg, das ist ja jetzt nicht Thomas Mann oder Heinrich Heine, sondern das sind ja in der Regel etwas buntere, schreiende Titel. Das muss ja jetzt nichts Schlechtes sein, aber das sind ja schon andere Bücher, die da verkauft werden, oder?
Also daher kommen wir. Das ist das klassische Young Adult, New Adult. Aber mir ist schon wichtig, dass auch zu...
Was heißt denn das? Was sind denn das für Bücher?
Das sind halt Bücher, die sind im Kern immer so zwischen dem klassischen Jugendbuch und der belletristischen Frauenliteratur so angesiedelt. Da geht es sehr häufig um erste Erfahrungen, Liebeserfahrungen, aber eben auch, und das ist eine neue Herausforderung, die das Social Media bringt, da geht es eben auch Richtung Hardcore. Also es gibt auch mittlerweile Bücher, da geht es um Vergewaltigungen und so weiter, wo wir plötzlich als Buchhändler mit dem Thema FSK, FSK 18, FSK 16 konfrontiert werden, was natürlich auch für einen Buchhändler auch Neuland ist, darauf zu achten, hey, sind das eigentlich jugendfreie oder jugendgefährdende Literaturen? Und auch das ist eine Verantwortung, die mittlerweile der Buchhandel zusammen mit den Verlagen übernommen hat. Also es geht in diese Richtung, erste Erfahrungen, Drogenerfahrungen, Umgang mit Sexualität, aber eben auch bis ins Extreme zu Vergewaltigungsfantasien und solche Themen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass das Buch auf sehr verschiedenen Ebenen ja eigentlich mittlerweile eine Absatzform findet. Das eine natürlich noch nach wie vor das gedruckte Buch ist, dass es aber eben auch das Hörbuch gibt, das digitale Buch. Heißt das, dass am Ende womöglich das einzelne Buch dann wieder genauso viel konsumiert wird, wie das früher auch war? Oder ist am Ende dann noch weniger Medienkonsum da?
Also ich glaube, am Ende ist es weniger. Das spiegelt ja eine andere Thematik, dass immer weniger Menschen sich mit dem Lesen, und Lesen nehme ich jetzt ein bisschen weiter gefächert, auch Hören, Lesen und Hören beschäftigen. Und das ist eine Herausforderung, die wir annehmen müssen, die wir auch als, ich sag mal, größter Buchhändler in Europa annehmen müssen, dass wir uns dem stellen müssen, dass wir etwas dagegen tun müssen. Weil am Ende ist es so, wenn diese Entwicklung weitergeht, ist sie nicht gut für unsere Gesellschaft, dass immer weniger sich mit gedruckten Buchstaben, mit gedruckten Geschichten, egal ob digital oder haptisch, aber auch über das Hören und Auseinandersetzen. Aber am Ende ist es so, dass wenn ich das vor 10 Jahren betrachte, wir da schon einen deutlichen Rückgang auch erleben.
Wie machen Sie das denn? Also sozusagen diese Kultur am Leben halten?
Wir sind im letzten Jahr damit sehr stark nach vorne gegangen. Es sind 3 Säulen, die wir da verfolgen. Das eine ist, dass wir uns jetzt sehr stark, das nennen wir unter dem ganzen Punkt Festivals, Lesen gleich Freizeit, Lesen gleich Spaß, engagieren mit Festivals wie die Lit Cologne, die Lit Ruhr, das Internationale Literaturfestival in Berlin und ganz viele andere Themen, wo wir sagen, wir wollen deutschlandweit wirklich die Nummer-1-Adresse sein für Literatur- und Lesefestivals. Mhm. Das zweite ist das ganze Thema, da setzen wir früher an, in das Thema Lesepatenschaften vorlesen. Wir haben mittlerweile 570 Buchhandlungen in unserem Netzwerk. Wir müssen als Schnittstelle fungieren zwischen ich möchte als Kunde oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vorlesepate werden, wenn man das zusammen mit der Stiftung Lesen. Und auf der anderen Seite Anlaufstelle für Kitas, für Schulen, für Grundschulen, für Altenheime sein, die gerne Vorlesepaten von uns haben möchten. Und der dritte Punkt ist, dass wir uns dieses Jahr als Ziel gesetzt haben, wir wollen 1000 Schulen gewinnen. Da gehen wir spitz auf die 5. bis 6. Klasse, mit denen wir professionelle Leseclubs gründen wollen, wo wir angefangen von der Ausstattung einer Schulbibliothek mit Betreuung dieser Leseclubs etablieren, dass einfach das Lesen wieder mehr in den Fokus der Gesellschaft gerät.
Sind denn die jungen Menschen überhaupt das Problem im Moment? Wenn man sich die Zahlen anschaut, findet das Wachstum ja gerade in der Altersgruppe zwischen 12 und 29 statt. Das erweckt ja eher so den Eindruck, dass vielleicht die Älteren eigentlich eher das Problem sind.
Ja, wobei ich muss ja ein bisschen langfristiger denken und gucken, was wächst für eine Generation danach. Also es ist ja diese Literaturfestivals, meine erste Stufe, die ich habe, die gehen genau an die. Die gehen genau an uns beide, alles so zwischen 30 und 60. Das ist genau die Stufe der Literaturfestivals, wo wir unseren Hauptaugenmerk drauf legen. Am Ende aber geht es ja darum, dass die Generation, die danach wachsen, die muss ich begeistern und dabei behalten. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, die Zielgruppe ist genau die, die Sie angesprochen haben. Aber der Fokus ist hier eher die weibliche Zielgruppe. Die nehme ich natürlich gerne, aber ich brauche die Jungs genauso. Und da tun wir uns im Moment ein bisschen schwerer, zu sagen, wie können wir die begeistern? Und die wollen wir quasi über dieses Thema Leseclubs in Kombination mit Social Media erreichen, indem wir viele Aktionen dann eben auch mit Sportlern, mit Social Media, mit Instagram-Stars und so weiter machen. Weil am Ende geht es eben auch um die.
Sie haben vorhin sehr anschaulich beschrieben, wie sich auch so ein bisschen so der Rhythmus sozusagen auf dem Markt ändert, dadurch, dass auf einmal wieder ältere Titel reinrücken, was auch schwer planbar ist, dass auch die neueren Titel schwer planbar sind. Gibt es denn noch so den Kracher, wo Sie sagen, ja, der wird auf jeden Fall laufen, so was früher der Umberto Eco gewesen wäre, wo man gesagt, ja klar, also der liegt dann vorne im Laden und den kriegen wir weg?
Also knapp 30% des Buchumsatzes ist immer noch die Belletristik und Sie erleben das gerade, wenn Sie heute in die Buchhandlungen oder online schauen. Der Sebastian Fitzek ist immer noch ein Autor, der geht immer. Ja, den legt man vorne hin und der ist weg. Aber natürlich gibt es die klassischen Autoren. Ein Simon Beckett jetzt, ich glaube, ET, Erstverkaufstag ist übermorgen. Das sind Klassiker, die gehen immer. Ja, und das wird auch nicht weggehen. Das wird auch nicht, weiß ich nicht, mit KI oder wie auch immer weggehen. Diese No-Brainer, wie wir sie nennen, werden immer funktionieren.
Herr Kretschmer, wir nähern uns der Weihnachtszeit und ich habe mich gefragt, ist es nach wie vor so High Noon für die Buchbranche oder ist es einfach auch nur eine Jahreszeit unter vielen für Sie?
Nein, das ist, ich glaube, der HDE macht ja jedes Jahr die Befragung und Buch als Weihnachtsgeschenk ist immer unter den Top 3. Es war lange Zeit das Top 1 Geschenk. Und das erleben wir auch. Gerade unsere Sortimente, jetzt nehme ich mal die Spielware mit rein, sind natürlich die beiden Geschenke oder die beiden Sortimente, die, ich glaube, am gefragtesten sind zu Weihnachten. Und es ist tatsächlich so, wir kommen immer ein bisschen zeitversetzt. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Weihnachtsgeschenke einkaufen.
Immer zu spät.
Ja, genau. Und ich bin auch so ein Kandidat. Am Ende habe ich doch an Heiligabend noch selber, fällt mir ein, Mensch, die zwei, drei muss ich noch beschenken. Und da ist die Frage, was nehme ich denn? Ja, ein Buch. Buch geht immer.
Sie hatten gerade Spielwaren erwähnt, wo Sie ja sehr stark auch investiert haben in den vergangenen Jahren, dass das Spielwaren Teil Ihres Angebots werden. Ich glaube, Sie haben auch einzelne Spielwarenhandlungen übernommen, richtig?
Ja. Ja.
Und ist das tatsächlich aus diesem Impuls herausgekommen, dass Sie das im Grunde genommen die gleiche Zielgruppe bespielt, gerade in der Weihnachtszeit?
Also es sind zwei Gründe de facto, die aufeinander aufbauen. Der Grundtenor ist, dass uns als Buchhandlung es wichtig ist, ich komme nochmal aus dem, ja, online sind wir gut unterwegs, Omnichannel ist wichtig, aber am Ende braucht es die stationäre Präsenz. Das ist auch für uns elementar wichtig. Und dafür brauchen wir funktionierende Innenstädte. Und jetzt kommt dazu, wir als Unternehmen, ich auch persönlich, glaube daran, dass funktionierende Innenstädte das Rückgrat einer funktionierenden Gesellschaft ist. Und dafür braucht es ein bestimmtes Angebot und neben dem Buch auch die Spielwaren. Und deswegen sind wir sehr früh zu dem Punkt gekommen, dass wir bei uns in den Buchhandlungen Spiele und Puzzle anbieten. Und jetzt ist irgendwann der Platz begrenzt, weil am Ende sind wir in der DNA Buchhändler. Und wir dürfen das auch nicht überreizen mit Non-Books. Und daraus kam halt die Folge, dass wir sagen, was machen wir denn mit den anderen Sachen, mit dem Spielzeug, und sind an den Punkt gekommen, zu sagen, da wollen wir eine zweite Vertriebsschiene eröffnen, die Spielzeit, um einfach in die Innenstädte die Spielwaren ganzheitlich anbieten zu können. Und das bedeutet eben, und das ist der Grund, warum wir in diese Richtung investiert haben. Und natürlich hilft uns dabei, dass die Zielgruppen ähnlich sind. Ja, die Familie, die Kinder, die Buch- und Spielwaren gemeinsam kaufen, das ist der Grund dieses Invests.
Das heißt, die kriegen dann aber auch richtig eigene Ladenlokale. Das ist dann nicht mehr Teil des Angebots in der Buchhandlung. Okay.
Genau, wir werden ja nächste Woche Freitag haben wir unsere erste Eröffnung in Lüdenscheid. Unter Spielzeit bei Thalia. Und da ist genau dieses Thema eine eigene Vertriebsschiene.
Herr Kretschmer, wir kommen so ein bisschen zum Ende des Gesprächs. Ich muss Ihnen diese eine Frage am Ende einfach stellen. Was haben Sie als letztes gelesen? Was werden Sie als nächstes lesen?
Also im Moment lese ich tatsächlich den Fitzek, weil ich bin ein absoluter Spannungsfan und ich lese den Sebastian Fitzek einfach auch gerne. Und beendet habe ich ein Sachbuch, Deadline, von dem Elmar Thewissen, den ZDF-Korrespondent. Sehr interessantes Sachbuch, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, über die Hintergründe und die ganze Entwicklung, gerade was in den USA passiert. Total spannend, das sind die beiden Titel.
Ganz herzlichen Dank, Ingo Kretschmer, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich konnte mit E-Books, also digitalen Büchern, noch nie so richtig was anfangen. Ich brauche beim Lesen immer noch so das wirklich anfassbare, haptische Buch mit echten Seiten, das man am Ende entweder begeistert oder wütend zuschlagen kann. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es diese Bücher nach wie vor gibt und dass sie sogar so ein kleines Revival erleben. Wir sind fertig für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Lesewochenende oder was immer Sie an diesem Wochenende vorhaben. Seien Sie gerne wieder dabei, wenn der neue Kapital-Wirtschafts-Podcast an den Start geht. Und bis dahin wünsche ich Nils Kreimeier alles Gute und sage Tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.